Victoria Reporter.
In der letzten Folge, liebe Zuschauer daheim an den Empfangsgeräten oder von wo auch immer Sie uns gerade zusehen, in der letzten Folge haben wir uns angeschaut, wie das Urheberrecht aus dem Industriezeitalter mit der Mediennutzung der Neuzeit harmoniert, so ziemlich gar nicht. Denn nahezu jeder, der als Konsument oder gar als Kreativer im Netz zugange ist, läuft Gefahr, auf eine rechtliche Tretmine zu spazieren. Eine Idee, diesem Minenfeld zumindest ein wenig seiner Sprengkraft zu nehmen, nennt sich Creative Commons und ist eine Art Verschenken unter bestimmten Bedingungen.
Ausgedacht hat sich das Creative Commons-Prinzip der amerikanische Rechtsprofessor Lawrence Lessig als Reaktion auf das seiner Meinung nach viel zu strenge und nicht mehr zeitgemäße Urheberrecht. Die Idee? Kreative können eine Verwendung ihrer Werke unter bestimmten Bedingungen pauschal erlauben. So stellen beispielsweise schon tausende Fotografen auf Foto-Communities ihre Bilder zur kostenlosen Verwendung für private Homepages und Blogs bereit, verlangen aber für Abdrucke kommerzieller Natur weiterhin Geld. Autoren verschenken digitale Kopien ihrer Romane im Internet und verkaufen trotzdem Bücher über traditionelle Händler. Nicht mehr die Gesetzgeber, sondern die Künstler selbst sollen entscheiden, wie weit sie ihre Werke freigeben. Längst hat diese Idee den Kreis idealistischer Netznutzer verlassen. Selbst die britische BBC beabsichtigt, ihr riesiges Filmarchiv unter ähnlichen Bedingungen im Internet freizugeben.
Also beispielsweise, wenn ich Musiker bin und ich möchte CDs verkaufen, kann ich das Internet nutzen, indem ich MP3s online stelle, mit einer Creative Commons Lizenz versehe und meinen Fans sage, die dürft ihr zu nicht kommerziellen Zwecken weiterkopieren, ihr dürft euren Freunden davon erzählen, ihr dürft sie in eure Weblogs stellen und ihr dürft andere darauf hinweisen, dass man meine CDs im Laden kaufen kann.
Der größte Feind der allermeisten Künstler ist nämlich nicht die Raubkopie, sondern das Unbekanntsein.
Wir verschenken die Musik, die wir anbieten auf dem Label. Das ist im Sinne der Künstler, die ein Bedürfnis daran haben, dass ihre Musik gehört wird. Durch die Creative Commons Lizenz wird dem Ganzen ein rechtlicher Rahmen gegeben.
Vertreter der deutschen Musikwirtschaft halten Creative Commons für eine Fata Morgana.
Die Creative Commons, weil ich kenne keinen, der da ausübender Künstler ist. Und das sagt, das sind immer Leute, die für die Künstler sprechen.
Doch, es gibt sie, die ausübenden Künstler, die ihre Musik freigeben. Und sie wissen sehr wohl, was sie tun und warum.
Ich habe als Musiker Creative Commons eingesetzt, in dem Sinne, dass ich Musik veröffentlicht habe auf dem Netlabel Sinner. Das war sehr erfolgreich. Ich habe sehr, sehr viele Fans dadurch bekommen, international. Und das hat mir sehr viel gebracht, auch für meine späteren Veröffentlichungen dann. Die Arbeit mit Labels war viel einfacher dann, weil einfach mein Name halt international schon etabliert war.
Vom Kampf gegen sogenannte Musikpiraten, wie ihn die Industrie propagiert, wollen viele moderne Netzkünstler gar nichts wissen. Im Gegenteil.
Kopiert wird sowieso. Jeder hat heutzutage sein iPod oder iPhone, die Musik auf dem Computer. Da ist Creative Commons natürlich eine Möglichkeit, einfach diese Rechte auch dem Nutzer einzuräumen. Ich denke, das ist sehr, sehr zeitgemäß, weil diese ganze Verbreitung über iPods, über MP3-Player, die steckt natürlich auch ein riesiges Potenzial drin.
Anno 1774 träumte der Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock von einem Vertrieb für Autoren, der ganz ohne Verleger als Mittelsmänner auskommt. Allein ihm fehlte das Internet. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts liegen seine Ideen plötzlich voll im Trend.
Ich kann die Fans einerseits einbinden in meine eigenen Produktionsprozesse. Ich kann die Fans einbinden ins Marketing.
Einstürze Neubauten machen das schon sehr lange, dass sie das nur die Alben pressen auf Vorbestellung. Und das zeigt schon, dass da in der Direktvermarktung vom Künstler direkt zum Hörer, dass da ein großes Potenzial drin steckt.
Die ganzen Zwischenhändler in der Vertriebskette fallen weg.
Und davor hat natürlich die Plattenfirma große Angst.
Geld verdient werden soll natürlich trotzdem. Allerdings wird der Tonträgerverkauf dabei wohl eine kleinere Rolle spielen.
Wenn ich heutzutage ein Album verkaufe, dann habe ich das, was ich damit verdiene, vielleicht auch mit 4, 5 gut bezahlten Live-Shows eingespielt wieder. Ich denke, man muss es zweigleisig fahren einfach.
Nun steht bislang erst ein winziger Bruchteil sämtlicher kreativer Arbeiten dieses Planeten unter einer Creative Commons Lizenz und der gemeine Netznutzer bedient sich nichtsdestoweniger in den grauen Netzecken wohl auch weiterhin selbst und fröhlich an geschützten Werken, deren Schöpfer an all diesen Downloadereien nicht einen roten Heller verdienen. Wie wäre es also, dachten sich da einige, wie wäre es also, wenn wir mit einer Art monatlicher All-You-Can-Eat-Gebühr zum einen diese Downloads legalisieren, zum anderen die Kreativen für ihre Arbeit entlohnen.
In Zeiten von Telefon- und Datenflatrates liegt die Idee einer Kulturflatrate eigentlich nahe. Jeden Monat zahlt jeder Nutzer eines Breitbandanschlusses eine Gebühr von vielleicht 5 oder 10 Euro an seinen Internetprovider. Dafür darf er so viele Medieninhalte herunterladen, wie er will. Der Provider oder eine angeschlossene Verwertungsgesellschaft gibt dieses Geld dann anteilig an die Urheber der heruntergeladenen Werke weiter. Das klingt zunächst nach einem verwegenen Gedanken. In anderen Sektoren der Medienlandschaft wird so etwas aber schon längst praktiziert.
Die Geschichte hat gezeigt, die Musikindustrie profitiert davon, Gesellschaften zu bilden, die solche Gebühren einsammeln. Das ist genau die Methode, mit der die Musikindustrie bereits in anderen Feldern Geld verdient, in denen es traditionell schwierig ist, auf andere Weise Geld einzusammeln, im Rundfunk beispielsweise.
Und nicht nur im Radio, auch bei Fotokopiergeräten arbeitet man schon lange mit pauschalen Vergütungen und in noch viel exotischeren Bereichen.
In England.
Musiker, die in England in einer U-Bahn-Station Musik aufführen wollen, benötigen dafür eine Lizenz. Und ein Teil dieser Lizenzgebühr geht an die Verwertungsgesellschaft der Komponisten, als Vergütung für die Musikstücke, die der Kerl in der U-Bahn-Station spielt.
Nach dem Willen mancher soll sogar jegliche Form von Mediennutzung mit einer einzigen Gebühr bezahlt werden.
Auf jeden Fall wäre es eine geschickte Möglichkeit, den ganzen Peer-to-Peer-Bereich, also das Runterladen von Musik zu legalisieren, Runterladen von Filmen, das Nutzen von Fernsehen, da sind wir bei der Fernsehgebühr und Radio, und das in einen großen Topf. Und das kann man alles mit einer Gebühr erschlagen.
Kollektives Lizenzieren ist ein erprobtes Modell und es funktioniert. Der einzige Grund, warum die Rechteinhaber es nicht einführen wollen, solange man sie nicht zwingt, ist, ihre Kontrolle über die Preise würde stark eingeschränkt. Man muss sich auf einen verträglichen Preis einigen, der für alle Werke gilt.
Das Problem ist nur, dass dann diese Gebühr natürlich auch den Künstlern zugutekommt, den Kreativen. Und die Musikindustrie hat nun an allem Interesse, nur nicht daran, dass die Kreativen Geld bekommen. Die möchte gerne sozusagen 100% des Topfes. Und das ist natürlich bei einer Kulturflatrate nicht so einfach machbar.
Und wie erwartet, sind die Traditionalisten der Medienbranche von solchen Ideen wenig begeistert.
Das ist die Kapitulation hin zu einem endlosen Datenmeer und weg von der Tatsache, dass die Idee des Einzelnen, die wichtig ist, die er jetzt verwerten will, nicht mehr verwertbar ist.
Wer soll definieren dürfen, können, müssen, sollen, was Kultur überhaupt ist? Muss jeder die gleiche Summe zahlen oder muss jemand, der kein Einkommen hat oder ein geringes Einkommen hat, weniger zahlen als jemand, der ein hohes Einkommen hat?
Ja, aber wir haben wenig Alternativen in der ganzen Diskussion. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben es ja noch nie ausprobiert.
Eine der offenen Fragen: Wer soll den Medienkonsum der Netznutzer überwachen, um das eingesammelte Gebührengeld gerecht an die jeweiligen Urheber zu verteilen? Sollen also doch die Internetprovider den gesamten Datenverkehr ihrer Kunden durchschnüffeln, dieses Mal im Auftrag der Künstler? Unterstützer der Kulturflatrate verweisen auf Empfehlungssysteme wie iTunes Genius oder Last.fm, die bereits jetzt zu Empfehlungszwecken Nutzungsgewohnheiten von Musikfreunden registrieren.
In Sachen Datenschutz wäre es sehr sinnvoll, dass ein System, das solche Nutzerinformationen sammelt, um sie an eine Verwertungsgesellschaft weiterzureichen, auch in der Kontrolle des Nutzers bleibt, statt einen Dritten ins Spiel zu bringen, der solche Daten auswertet. Der Nachteil daran ist, werden viele sagen, die Nutzer können betrügen. Nun, wenn sie betrügen, es geht um ihre 5 Euro, die sie bezahlen. Wenn sie also wirklich jedem weismachen wollen, sie hörten die ganze Zeit Britney Spears und sonst nichts, nun, dann sind das vielleicht ihre Vorstellungen davon, an wen ihre 5 Euro gehen sollten.
Die, 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 die.
Auch wenn einiges an diesen Ideen noch unausgegoren erscheinen mag, das in den Chefetagen der Medienindustrie immer noch weit verbreitete Schmollende mit dem Fuß aufstampfen, verbunden mit der Wehklage, dass doch bitte alles wieder so werden solle wie früher, bringt uns bestimmt nicht weiter. Ich wünsche Ihnen eine inspirierte Zeit. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin bleibe ich Ihr elektrischer Reporter.
Elektrischer Reporter.